Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute bin ich zu Gast in Heidelberg bei der lieben Janice Jackheit. Hallo, liebe Janice.
Hallo, Andreas.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Schön, dass du nach Heidelberg gekommen bist.
Ja! Hey, ich bin auf dich aufmerksam geworden zum ersten Mal, als dich als Autorin des Buches Tosende Stille ein ehemaliger Interviewpartner von mir empfohlen hat. Er hat gesagt, es gibt eine Frau, die ist alleine über den Atlantik gerudert in einem Boot. Die hat ein Buch geschrieben darüber, das heißt Tosende Stille, müsst ihr lesen. Und dann habe ich das empfohlen auf der Glückfinder-Seite und gesagt, cool, klingt ja super interessant. Vor allen Dingen starker Titel, Tosende Stille, ja. Und jetzt vor, ich glaube, 2 Monaten kam wieder ein Hörer auf mich zu, der gesagt hat, Mensch, er hat das Hörbuch gehört von Tosende Stille. Eine ganz tolle Frau, also die müsste ich doch auch mal interviewen. Und dann habe ich mir gedacht, wow, rufe ich dich doch mal an und frage, ob du Zeit hast für den Glückfinder-Podcast. Und du hast spontan gesagt, ja klar, lass uns mal telefonieren. Wir haben dann geskypt und du hast mir ein bisschen was erzählt. Du hast mir auch von deinem zweiten Buch erzählt, was noch einen viel tolleren Titel hat als das erste. Und da kommen wir auch gleich drauf. Aber jetzt lass uns erstmal erzählen, wer du bist und was du so alles gemacht hast und warum wir heute hier, warum und wie du dein Glück vor allen Dingen gefunden hast.
In Kurzzusammenfassung, ich bin 38 Jahre alt. Aha. Habe 34 Jahre lang irgendwie nicht so das Glück im Leben gefunden. Ging immer so ein bisschen wie an Gummibändern. Und ja, ich hatte so alles von den Umständen, von denen man meint, dass es glücklich macht. Mhm. Aber irgendwas hat mir gefehlt und ich habe früher einfach nicht den Zugang gefunden zu meinem, ich nenne es mal Problem. Mhm. Und mit 34 war ich dann in einer großen Lebenskrise, habe das Ganze einfach begonnen zu hinterfragen und habe mich entschlossen, mal was Verrücktes zu machen. Etwas ein bisschen Verrücktes. Und bin dann mit 34 Jahren in ein Ruderboot gestiegen, etwa 7 Meter lang, und habe mich in Portugal von einem Steg abgestoßen, bin 6500 Kilometer 90 Tage lang ganz allein über den Atlantischen Ozean nach Barbados gerudert. Und diese Reise hat mich meinen Problemen näher gebracht, hat mir die Tür geöffnet in eine, ich würde sagen, andere Form von Erleben und Zufriedenheit. Und daran anschlossen sich jetzt inzwischen ja 4 Jahre, die ich mich auch, würde ich sagen, auf dem spirituellen Weg befunden habe, versucht habe einfach zu verstehen, warum ist man auf dem Atlantik frei und glücklich und zu Hause nicht. Und jetzt bin ich hier und würde sagen, ich bin jetzt hier auch zu Hause für mich glücklich, habe meine Lebensziele umgesetzt, setze sie um und bin wirklich ein zutiefst zufriedener Mensch. Und das hätte ich vor 4, 4,5 Jahren nicht geglaubt, dass ich das noch schaffe.
Wow. Spannende Zusammenfassung. Du hast gesagt, die ersten Jahre deines Lebens, du bist arbeiten gegangen, du hast eine ganz normale Ausbildung gemacht. Aber es war irgendwie nicht so das Gefühl von, das ist der Grund, warum ich hier bin. Also das ist das Leben, wie ich es mir vorstelle. Das ist irgendwie, du hast gesagt, Probleme, also im Sinne von, du hast dich einfach nicht wohl gefühlt.
Also ich habe immer versucht, wie soll ich das beschreiben? Ich habe mich gefragt, wenn dieses Universum 13,8 Milliarden Jahre alt ist, kann das der Sinn des Lebens sein, dass ich jeden Morgen um 8 aufstehe und bis 16 Uhr auf der Arbeit sitze? Und ich habe versucht, in diesen, ja, gerade im Job, in der Karriere glücklich zu sein, weil meine Kollegen waren es irgendwie anscheinend ja auch. Aber mir hat das einfach nicht gereicht. Und dann versucht man natürlich, die Umstände zu ändern. Ich habe mir einen anderen Job gesucht. Ich habe meine Partnerschaft verändert. So viele äußere Dinge in meinem Leben verändert. Aber es hat einfach nicht gereicht. Ich bin in diesem Prozess ausgebrannt. Würde schon sagen, so, ja, Burnout in der Art. Aber ich, für mich natürlich ganz besonders Depression auch wirklich so diesen Lebensmut verloren. Und ich habe einfach nicht verstanden damals, dass eben Zufriedenheit auch eine Menge mit der Einstellung zu tun hat, nicht nur mit den Umständen. Und dafür habe ich eben diese lange Reise über den Ozean gebraucht, um mal in mir etwas zu verändern und zu erkennen, ich kann im Außen noch so viel verändern, es wird mich nicht innerlich glücklich machen, wenn ich nichts an meiner Einstellung grundlegend verändere.
Und nun ist es natürlich das eine, das zu erkennen, also zu hinterfragen und zu sagen, wow, ich bin nicht so glücklich. Dann gehen manche Menschen in einen Wochenendretreat sozusagen in einen Wigwam oder in einen Tipi oder sie, keine Ahnung, sie laufen 100 Kilometer den Jakobsweg und so. Wie kamst du auf die Idee, sozusagen dich in ein Ruderboot zu setzen und über den Atlantik zu rudern? Das ist jetzt ja nicht, also ich meine, bist du passionierte Ruderin gewesen?
Ich finde Rudern ziemlich blöd, weil man rudert ja rückwärts. Man sieht ja nicht mal, wo man hinrudert. Also ich finde, ich habe auch mit Sport allgemein nichts
am Hut. Man sieht ja doch nicht mal, wo man hinrudert. Das ist geil.
Ja, aber es gibt ja nur Nackenschmerzen, ne? Wenn man sich dauernd umdreht, schauen, wo man hingeht. Ich habe auch mit Wasser nichts im Hut. Ich komme eigentlich aus dem Erzgebirge, komme aus den Bergen, war vorher nie auf See, nie auf dem Meer. Ich kann nicht mal, glaube ich, richtig schwimmen. Also eigentlich die absolute Anti-Heldin. Und dass es jetzt Rudern geworden ist, das ist eine schöne Geschichte. Ich habe Ende der 90er Jahre von einer Frau gelesen, die das versucht hat. Mhm. Und ich fand damals noch, wo ich das gelesen habe, mein Gott, wie kann man nur so bescheuert sein, ne? Über den Ozean rudern, allein. Mhm. Und sie hat beim ersten Versuch sehr großes Glück gehabt, dass sie es überhaupt überlebt hat. Sie wurde schwer verletzt in einem Sturm. Und Sturm da draußen bedeutet also wirklich so, weiß nicht, 10, 16 Meter hohe Wellen. Und sie kam so mit dem Schrecken davon, hatte das große Glück, dass sie gerettet wurde. Weil normalerweise, da kommen keine Flugzeuge da raus, da kommen keine Hubschrauber hin. Und sie hatte das Glück, dass ein Schiff in ihrer Nähe war. Und ich hatte die Geschichte eigentlich auch vergessen, aber Ende 2000 war es etwa, habe ich wieder von ihr gelesen und sie hat das nochmal versucht. Und das hat bei mir irgendwie, ich weiß nicht, hat was gezündet im Kopf. Ich habe mir wirklich überlegt, warum riskiert jemand sein Leben? Nochmal, da muss doch da draußen irgendwas zu finden sein. Und als diese Frau wiederkam von ihrem zweiten Abenteuer, sagte sie so einen Satz. Und ich meine, man hat diesen Satz schon 100 Mal wahrscheinlich gehört, man hat ihn auch verstanden. Aber aus ihrem Mund klang das wirklich so, als hätte sie ihn begriffen. Und das ist ja ein Unterschied. Und der Satz war, alle Dunkelheit ist nur im Kopf. Und ich wusste das, aber trotzdem hat das bei mir nicht gereicht, dass ich das mal hinterfrage. Und ich dachte, vielleicht muss man dazu aufs Meer, vielleicht muss man das begreifen, vielleicht muss man das erleben. Und ich stehe 2010 in San Francisco vor einem Marinemuseum und zufälligerweise steht da ein Ruderboot, mit dem zwei Männer mal über den Pazifik gerudert sind. Und ich stehe vor diesem Ruderboot und ich weiß nicht warum, in meinem Bauch ist einfach was passiert. Und da war ich nicht im Kopf, da war ich im Gefühl. Ich habe einfach gespürt, das soll sein. Auch wenn ich nichts mit Rudern am Hut hatte, aber es war einfach so, es roch nach Abenteuer, es fühlte sich nach Abenteuer an. Und da wusste ich innerlich einfach, ich will das machen. Und habe mich dann 2 Jahre ab diesem Punkt darauf vorbereitet und mir ein Boot besorgt. Und bin dann tatsächlich Ende 2011 auf den Atlantik gegangen, um herauszufinden, ob alle Dunkelheit nur im Kopf ist.
Wir kommen da gleich drauf, was du rausgefunden hast, ob die Dunkelheit tatsächlich nur im Kopf ist oder ob die vielleicht doch woanders ist. Aber gab's da nicht manchmal auch von außen Fragen, die an dich herangetragen werden, die so ähnlich lauten wie, warum? Bist du dir sicher? Kann's nicht auch was anderes sein?
Also ich hatte verschiedene andere Pläne. Ich wäre gerne in ein Zen-Kloster gegangen oder wäre mal irgendwo wandern gewesen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe vieles probiert im Leben. Mir hat 2 Wochen Kloster nicht gereicht. Ich wusste, ich muss ganz weit weg. Und für mich war dieser Atlantik tatsächlich, ich würde es heute sagen, eine Flucht. Und alles oder nichts. Alles mal auf eine Karte setzen, mich wirklich eine lange Zeit auch wirklich mal allein mit mir auseinandersetzen. Und auf dem Ozean kann man nicht einfach umdrehen. Ich kann nicht zurück an Land. Und da gibt es nicht die Ablenkung in Form von anderen Menschen, von Konsum. Also ich bin wirklich gezwungenermaßen monatelang auf mich allein gestellt. Und das hat in mir dieses Gefühl einfach, ja, das muss es sein. Ich brauche diesen Schlag auf dem Hinterkopf. Von daher würde ich sagen, es war eine Flucht. Warum genau, was jetzt der Auslöser ist, kann ich nicht sagen. Ich würde heute sagen, ich hätte nicht über den Atlantik rudern müssen, um glücklich zu sein. Und ich möchte auch anderen Menschen nicht sagen, dass sie über den Atlantik rudern sollen. Jeder hat, denke ich, sein Abenteuer schon vor sich. Aber ich musste scheinbar doch erst über den Atlantik rudern, um herauszufinden, dass ich es hätte gar nicht machen müssen. Das ist einer dieser Umwege im Leben, den man manchmal gehen muss, und um zu erkennen am Schluss, wie einfach es eigentlich ist, glücklich zu sein. Mhm. Man denkt immer, es muss wahnsinnig kompliziert sein. Man muss das Leben riskieren, um das Leben zu finden, wenn man richtig verzweifelt ist. Und ich bin froh, dass ich mein Leben nicht verloren habe da draußen und heute etwas entspannter sein darf. Mhm. Und ja, tatsächlich auch erkennen kann, wie einfach es ist, glücklich zu sein.
Wie war das für dich? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin tatsächlich auch nicht so eine Wasserratte sozusagen. Ich habe es nicht so mit Wasser. Ich gucke mir das gerne von außen an, aber jetzt so draufgehen oder so, das ist für mich, naja, auf einem Kreuzfahrtschiff vielleicht, aber wie war das für dich? Jetzt sitzt du in so einem Ruderboot, was ja verglichen jetzt mit dem Atlantik eher eine Nussschale ist. Mhm. Also das ist jetzt ja nicht wirklich riesig. Es war auch kein Begleitboot dabei.
Nee, ganz allein.
Wie ist es, wenn du da zur Ruhe, kommst, diese tosende Stille? Was hast du da, diese Ruhe, dieses in jede Richtung geschaut, nichts gesehen, gerudert? Kannst du mir nur, ich weiß, ich werde es nicht begreifen können, aber ich will es versuchen, einen Ansatz geben, was im Kopf vorgeht, wenn dir in dem Moment, als dir bewusst wurde, ich bin hier draußen? Also ich bin jetzt tatsächlich hier und ich kann jetzt auch nicht aufstehen und weggehen.
Na gut, das ist natürlich ein Prozess. Man empfindet am Anfang etwas anderes im Kopf als am Ende der Reise. Am Anfang ist erstmal für mich dieses Begreifen ganz stark gewesen, dass ich wirklich erstmal auf dem Ozean gemerkt oder begriffen habe, was ich da eigentlich mache. Erst als diese Wellenberge mal anfingen zu wachsen und man wirklich mal plötzlich 5 oder 6 Meter hohe Wellen hat, und das ist ja noch relativ leichter Seegang, dann bin ich so aus diesem Kopf raus, aus der ganzen Theorie, aus der ganzen Planung, bin auf diesen eiskalten Ozean gelandet und begreife, was zur Hölle mache ich hier? Das war so der Anfang. Es war schlimmer, als ich mir es vorgestellt habe. Und man muss auch ganz klar sagen, man hat im Außen keine Ruhe. Dieser Atlantik brüllt, der ist laut, da ist in der Regel von den 90 Tagen waren 88 Tage Seegang, und das war in der Regel immer irgendwas zwischen 3 und 6 Meter, und wenn mal Sturm war, dann waren es auch mal mehr, dann waren es mal 8 oder 9 Meter. Also im Außen kann man die Ruhe nicht finden, aber obwohl um mich herum oft die Hölle war, hat sich in mir etwas verändert. Ich wurde im Kopf still. Es gab gleich zu Beginn der Reise eine ganz verrückte Erfahrung, die ich gemacht habe. Ein Punkt, ich war in einer Verkehrstrennungszone, wo diese großen Ozeanmonster, diese Schiffe da langfahren. Und ich lief wirklich Gefahr, von denen überfahren zu werden. Seegang waren etwa 5 Meter, es war stockfinstere Nacht. Ich war noch ganz nah an der Steilküste von Portugal, drohte auch da zu zerschellen. Es war die schlimmste Nacht meines Lebens. Ich habe wirklich gedacht, ich schaffe das nicht mehr. Ich hatte Panikattacken, völlig verzweifelt. Und da war so ein Moment zum ersten Mal, wo ich will nicht sagen aufgegeben habe, aber wo ich mein Schicksal losgelassen habe, wo ich zum ersten Mal aufgehört habe zu hoffen und zu kämpfen. Und dann hörte plötzlich auch meine Angst auf. Und obwohl um mich herum die Hölle war, war ich plötzlich frei. Und ich ließ los, ich übergab mein Schicksal, würde ich heute sagen, so in die Hände des Meeres. Der Kontrollfreak im Kopf wusste mal nicht weiter, ne? Mhm. Und fing plötzlich an zu vertrauen, dass das auch alles richtig ist, dass das Sinn macht und dass es einfach so ist, wie es ist. Und daraufhin änderte sich meine Einstellung, obwohl eben die Umstände die Hölle waren. Und da begriff ich zum ersten Mal, dass Freiheit, Glück und Zufriedenheit ja scheinbar doch etwas mit meinem Kopf zu tun hat und weniger mit der Welt und mit den Umständen. Und es gab auf dieser Reise einfach einige dieser Erfahrungen dieser Art, im Positiven wie im Negativen. Also es gab einfach ganz schlimme Krisen, es gab Momente, in denen ich mich auch dem Tod sehr nahe wähnte. Also wenn man mal im Wasser ist mit einem Hai zum Beispiel und nicht mehr ins Boot reinkommt, das sind so Momente, da schließt man ab. Und diese Erfahrung hat mich sehr stark geprägt. Es gab auch positive Begegnungen. Ich hatte zum Beispiel einen Minkwal, der mich begleitet hat, 2 Wochen lang. Also auch mal einem Wal ins Auge zu schauen. Und alle diese Erfahrungen haben mich tatsächlich zu dieser Erkenntnis am Schluss gebracht. Mhm. Es ist, die Dunkelheit ist nur im Kopf, aber das bedeutet eben auch, dass das Licht nur im Kopf ist. Mhm. Und das war für mich so die Erkenntnis der Reise.
Wahnsinn. Wale sind ja mit die ältesten Tiere auf dem Planeten. Wie war das für dich? Du hast eben gesagt, wenn du dem mal ins Auge guckst, das ist schon was ganz Besonderes. Wie war das? Hast du das Gefühl gehabt, der weiß, was du machst?
Ja, er hat mich, wie ich schon sagte, 2 Wochen begleitet. Er hat mich auch wahrgenommen. Mhm. Und er ist direkt vor dem Boot aus dem Wasser getaucht an einem Morgen. Und wie ist das, wenn so ein Wal sich aus dem Wasser rollt? Und die können ja mit dem Kopf aus dem Wasser gucken. Also die müssen nicht gleich abtauchen. Mhm. wir haben uns in die Augen geschaut. Er in mein Auge, ich in sein Auge. Und ich glaube, wenn es eine Beschreibung für dieses im Augenblick sein gibt, dann ist es wohl wahrscheinlich das in diesem Augenblick, in diesem Moment. Da passt ja die ganze Fassungslosigkeit meines Lebens. Man kann das auch nicht beschreiben. Es ist, als würde man, man schaut in diese, also demütig, ehrfurchtsvoll in dieses Wahlauge. Und ich glaube, man erkennt sich auch selbst ein Stück darin. Mhm. So dieses Wunder des Planeten, das Wunder der Natur und vielleicht auch dieses Wunder dieser Kreatur und dieses Wunder, was wir selbst auch sind. Ich glaube, das ist alles in diesem Moment drin. Da gibt es keine Angst, keine Zukunft, keine Vergangenheit. Da gibt es einfach nur das Sein und Staunen. Und ich glaube nicht, dass man das wirklich beschreiben kann. Geht nicht. Also kann man nur erleben. Das ist das Leben, Leben.
Was ist denn das, was du jetzt auf deiner Reise als Essenz sozusagen für dich mitgenommen hast? Du hast gesagt, du bist gestartet mit einem ganzen Berg vermeintlicher Probleme, wo du sagtest, es kann Leben nicht sein, mit der großen Frage, warum bin ich hier? Große philosophische Frage, wo gehe ich hin? Was ist das, was du nach dieser langen Zeit auf See, in dieser Zeit der tosenden Stille sozusagen, für dich mitgenommen hast?
Also ich würde erstmal ganz klar sagen müssen, nur weil man jetzt darüber gerudert hat, ist das Leben noch nicht anders. Man hat so, nach so einer Reise finde ich drei Möglichkeiten. Entweder man kommt wieder zurück in den Alltag und passt sich wieder an, denn die Welt ist ja unverändert. Man zombifiziert sich wieder, man hebt die Reizschwelle wieder an, man macht die alten Sachen wieder und hat wenigstens eine geile Geschichte zu erzählen. Das wäre die eine Möglichkeit. Dann gibt es die zweite, entweder man kommt in diesen Höher-Schneller-Weiter-Modus. Dann muss es der nächste Ozean sein, der nächste hohe Berg. Man muss immer weg wieder. Mhm. Die Sehnsucht ist wieder da. Man weiß, man kann woanders glücklich sein, eben hier, aber im Alltag ja nicht. Mhm. Und dann beginnt man eben diese Suche von vorn. Man sucht das hier, im Dort, in der Ferne, und man sucht das jetzt wieder in der Zukunft. Und ich habe mich einfach hingesetzt und ich habe mich gefragt, Moment mal, wenn man doch eigentlich nur im Augenblick glücklich ist, ohne die Angst vor der Zukunft, ohne die Reue oder die Sorgen der Vergangenheit, wenn es doch nur wirklich im Hier und Jetzt schön ist, warum zur Hölle muss ich dann immer ins Dann, ins Dort? Warum muss ich immer weglaufen? Vielleicht ist es ja doch so, wie Nisargadatta mal sagte, diese Suche nach Frieden ist ein einziger Unfrieden, dass diese Suche nach dem Hier und Jetzt immer nur ein Umweg ist, denn es ist jetzt, es ist hier. Warum muss ich mich zur Hölle so anstrengen, um glücklich zu sein? Vielleicht kann ich einfach hier sein und glücklich sein. Und diese Einsicht hat mich tatsächlich nochmal, vier Jahre beschäftigt, 3,5 Jahre. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Ich bin auf diesen spirituellen Weg gegangen. Ich bin sicher auch dieser Erleuchtungskarotte hinterhergelaufen, also in diese spirituelle Falle auch ein gutes Stück reingetippt. Bin durch alle Weltreligionen gewandert, habe mich sehr intensiv mit diesen Dingen auseinandergesetzt, um heute hier zu sein, im Alltag mein Leben zu leben als Mensch, nicht als erleuchtete große Buddha-Figur, von der man ja immer träumt, dass man das alles mal sein kann, diese Allmachtsfantasien. Ich bin Mensch heute und ich glaube, ich kann von mir sagen, ich bin angekommen im Menschsein. Mhm. Und ich kann, glaube ich, auch heute sagen, meine Lebensreise war immer ein Weglaufen vor mir selbst. Mhm. Ich wollte alles sein, ich wollte Gott werden, ich wollte die Erleuchtung, ich wollte das ewig währende Glück, ich wollte den Traumpartner oder die Traumpartnerin finden, ich wollte den besten Job, aber es war immer ein Weglaufen von mir. Ich wollte nicht ich selbst sein, nicht einfach sein. Mhm. Und habe mich gefunden, kann heute sein und ich glaube, das ist auch, hat etwas mit Glück zu tun. Wir sind ja eh beim Glücksfinder-Podcast. Es ist Gott sei Dank so, dass ich nicht in dieser Sehnsucht oder in dieser Suche nach dem Sein stecken geblieben bin. Denn das ist so das Spirituelle. Man versucht dann permanent nur im Hier und Jetzt zu leben, keine Ziele mehr zu haben. Aber die Ziellosigkeit ist ja bekanntermaßen auch ein Ziel. Permanent achtsam zu sein, dass man loslässt, ist auch irgendwie ein Paradox. Also ich habe für mich tatsächlich glücklicherweise bemerken können, dass Sein sicher ein Teil des Menschseins bedeutet, aber auch sein Wollen ist eine Säule des Menschseins, sich zu verwirklichen, Ziele zu haben. Und wir sind als Menschen auch soziale Wesen, also auch das Miteinander ist wichtig, die Liebe, die Freundschaft. Also auch sein Sollen ist noch eine Komponente, die dazu kommt. Also auch mal, dass man Erwartungen von anderen erfüllt, dass man auch mal Erwartungen an andere Menschen haben darf. Nicht, dass man nur diese idealisierte spirituelle Vorstellung, ich bin jetzt nur noch, ich lasse alles passieren und niemand darf mehr von mir erwarten. Also ich bin heute ein Mensch, der steht in der Mitte zwischen sein wollen und sein Sohn. Und ich glaube, da gibt es in dieser Mitte einen Raum, da kann man wunderbar leben und frei sein.
Es klingt als ein ganz anderes Leben als das, was du vorher gelebt hast. Und jetzt, journalistisch brillant aufgearbeitet, passt das natürlich auch super zu deinem zweiten Buch. Diese Überleitung jetzt von mir, wow. Dein zweites Buch heißt Freut euch nicht zu spät. Warum das zweite Leben dann beginnt, wenn man erkennt, dass man nur eins hat.
Genau.
Brillanter Titel, besonders der Untertitel ist, finde ich, absolut phänomenal. Warum das zweite Leben erst dann beginnt, wenn man nur eins hat. Glaubst du, dass dieses Loslassen, was du ja vorhin beschrieben hast, in dieser Passage mit den großen Schiffen, aber ich glaube auch häufig, wenn sich neben dir einfach mal meterhohe Wellen aufbauen, was man sich ja so als Landratte, wie ich jetzt bin, gar nicht vorstellen kann. Und man weiß, wenn die jetzt umkippt, die macht mit mir, was er will. Also ich bin quasi nicht wahrnehmbar für diese Welle mit meinem kleinen Ruderbötchen. Da loszulassen und sich anzuvertrauen, glaubst du, das ist so der erste Schritt, dieses zu erkennen, man hat selbst gar nicht, was wir ja momentan machen, so anmaßen, wir sind die Herren unseres Lebens, wir haben Kontrolle über alles, wir sind die Bestimmer. Und dieses Loslassen, eben zu sagen, okay, pass auf, hier bin ich und hier kann ich sein, hier soll ich sein, dann mache ich jetzt mal und nehme das so an und lebe das so. Und wenn es vorbei sein sollte, dann soll es vorbei sein. Und wenn nicht, dann nicht, dann ist auch cool. Glaubst du, das war ein erster Schritt für dich zu erkennen, dass es ein zweites Leben gibt und dass das viel cooler sein kann als das erste?
Also du hast gerade machen gesagt, das war für mich so ein Stichwort im Kopf. Es geht tatsächlich sehr oft um Kontrolle und Macht. Wir wollen alles kontrollieren. Und was bringt das, wenn die Welt nichts mehr mit uns macht? Also wenn mich das Leben nicht mehr berauscht, wenn mich die Bäume da draußen nicht mehr berauschen, wenn ich einfach wie so ein Zombie da rumlaufe, keine Gefühle mehr habe. Also ich muss ja auch anderen Menschen etwas Macht geben über mich. Ich muss der Natur Macht geben über mich, dem Universum etwas Macht geben über mich. Und dazu muss man demütig sein und dieses Wort Macht auch mal in anderen Kontext betrachten. Und genau da schließt sich der Kreis. Dazu ist es einfach wichtig, dass man vertraut. Und ich glaube auch, das Wort Urvertrauen ist an dem Punkt wichtig. Es gibt ein spanisches Sprichwort, das heißt, wer für die Hoffnung lebt, stirbt an Verzweiflung. Das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Ich war ein Mensch, der immer gehofft hat, der immer geplant hat, aber ich habe nie vertraut. Ich habe nicht einfach mal sagen können, es ist jetzt, wie es ist und das wird seinen Grund und seinen Sinn so haben. Und irgendwann bin ich tatsächlich auf diesem spirituellen Weg zu der Einsicht gekommen, Mensch, 13,8 Milliarden Jahre hat sich in diesem Universum alles gefügt, auf das ich jetzt hier da sein kann. Wenn vor 4 Milliarden Jahren ein Photon irgendwo in diesem Universum einen halben Meter weiter rechts geflogen wäre, wäre diese Welt wahrscheinlich heute nicht da. Also ist doch alles mal ohne mein Zutun ziemlich cool gelaufen, die letzten Milliarden Jahre. Da könnte man ja so ein bisschen drauf vertrauen eigentlich. Und eigentlich sollte man dann vor Dankbarkeit auch morgens aus dem Bett springen und froh sein, dass man da ist. Das habe ich aber früher nicht machen können. Ich habe mir morgens lieber die Decke über den Kopf gezogen, den Wecker totgeschlagen und wollte nicht auf Arbeit. Ich war nicht dankbar für dieses Leben. Und ich bin es heute und ich bin heute wirklich im Vertrauen. Das war ein langer Weg. Ich bin im Urvertrauen. Ich würde auch heute durchaus mutig sein und behaupten, dass ich für mich Gott gefunden habe. Mein Gott ist die Wirklichkeit, sage ich immer so schön. Das, was wirklich ist, wenn wir mal aufhören, drüber nachzudenken, die Dinge einfach mal in Ruhe zu lassen, sich berauschen zu lassen wieder. Und das ist für mich Vertrauen, es ist Demut, es ist Hingabe, es ist Leidenschaft. Das ist meine Erkenntnis. Die war nicht einfach da, weil ich über den Ozean gerudert bin. Da waren lange Kämpfe, die ich mit mir hatte, auch auf dem spirituellen Weg. Ich glaube, das wissen sich auch die meisten Hörer, die diesen Weg wirklich authentisch gehen. Der spirituelle Weg ist kein Spaßweg. Geht nicht darum, ein bisschen Yoga zu machen, sondern es bedeutet, sich ganz intensiv mit seinen alten Überzeugungen auseinanderzusetzen, viele Krisen zu durchschreiten. Und nur in Krisen kann ich eben auch alte Überzeugungen loslassen, wenn der Kopf mal gegen die Wand fährt und nicht mehr weiter weiß. Wenn man richtig verzweifelt ist, da ist die Chance, dass man etwas Neues sich eröffnet. Und dieser Weg war nicht einfach für mich. Er war die Hölle. Ich fand die letzten 4 Jahre oder die letzten 3,5 Jahre nach meinem Ozean, fand ich schlimmer als dieses Ruderabenteuer. Die Reise in mich selbst war ein größeres Abenteuer als 8 Meter Wellen auf dem Atlantik. Und ich bin diesen Weg auch in aller Konsequenz gegangen. Und nach diesen 3,5, 4 Jahren war ich dann irgendwann mal an dem Punkt, wo ich merkte, wow, es ist eigentlich alles genauso wie vorher, aber ich habe mich verändert. Und Dinge, die mir vorher nicht gereicht haben, haben mich plötzlich erfüllt. Und wenn man die Einstellung ändert, ändern sich die Umstände von ganz allein. Also man muss nicht nur die Umstände ändern, um die Einstellung zu ändern, es geht auch umgedreht. Und plötzlich zog ich, würde ich fast sagen, wie so ein Magnet das Glück an. Ich zog Überraschungen an. Ich habe in dem Moment, wo ich aufgehört habe zu planen, immer zu wissen, was richtig für mich ist, und was mich mal glücklich machen wird. Als ich damit aufgehört habe, kamen plötzlich Überraschungen, die ich gar nicht auf dem Radar hatte. Und die waren viel größer als das, was ich hätte planen können. Und ich kann heute von mir, glaube ich, sagen, dass ich ein unfassbar spannendes Leben habe. Jeden Morgen Überraschungen, die mich leiten. Aber natürlich auch noch Ziele habe. Ich wollte immer Autorin werden, ich wollte immer auf die Bühne. Auch an diesen Zielen arbeite ich. Und das ist auch ein Teil meines Lebens. Und es läuft auch eigentlich ganz gut. Und es läuft gut. Also ich glaube, ich habe eine gute Mitte gefunden. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Die Mitte finden aus Vertrauen und Kontrolle, die Mitte aus mal sich gehen lassen und mal planen oder treiben und planen. Also nicht die Extreme suchen. Das Leben ist Veränderung, es gehört beides zum Leben, auch mal durch das Wellental zu schreiten. Die Krise ist immer eine Chance, sich zu verändern. Und wer hoch hinaus will im Leben, der muss vorher tief hinunter. So einfach, glaube ich, ist das. Es ist ganz einfach, glaube ich, glücklich zu sein.
Und ich glaube, weil es einfach ist.
Deswegen denkt man immer, es muss anstrengend sein. Das haben wir ja im Leben gelernt. Dinge, die wert sind, die kosten Anstrengung. Aber was, wenn es tatsächlich ganz einfach ist? Einfach glücklich sein.
Und es ist einfach. Also Bottomline, die Quintessenz ist, du hättest nicht über den Ozean rudern müssen.
Genau.
Um diese Erkenntnis zu erlangen, die du ja schon vorher in dir hattest. Um dann zu dir selbst zu finden auf einem Prozess. Wesentliche Voraussetzung für diesen Prozess, diese 4 Jahre nach der Tour, ist eine Offenheit, glaube ich, sich selbst gegenüber, oder?
Da habe ich viel drüber nachgedacht. Ich habe auch einige Gespräche mit Menschen geführt, die den Weg auch gehen, und habe versucht, so ein bisschen herauszufinden, was eint uns, was sind so die Eigenschaften, die authentisch spirituelle Menschen haben. Offenheit, ja, Neugier, finde ich, glaube ich, ist wichtig. Mut. Ganz wichtig. Aber ich glaube, was uns eint, ist tatsächlich, man geht durch Lebenskrisen. Also spirituelle Menschen, die auch wirklich ihr Glück gefunden haben, sind durch Lebenskrisen gegangen, durch schwere Lebenskrisen. Und was sie unterscheidet von anderen Menschen mit Lebenskrisen ist, sie haben diese Krisen angenommen. Sie haben sich diesen Traumen, diesen Ängsten gestellt, haben sich damit auseinandergesetzt und haben ihren Weg gefunden. Und von daher glaube ich einfach, es ist der Mut zur Krise einfach. Es ist ein zäher Wille, es schaffen zu wollen. Auch der gehört dazu. Der Dalai Lama hat mal so schön gesagt, es braucht natürlich eine Begierde und einen Willen, um ein Buddha zu werden, weil es immer heißt im Buddhismus, man darf nicht begehren oder so. Man muss es wollen, man muss glauben, man muss vertrauen. Also das ist einfach ein Charakterschlag. Und einigen diesen Menschen wird es geschenkt, sage ich heute, dass sie es nicht leicht haben im Leben. Und vielleicht können sie dadurch, wenn sie das annehmen, wenn sie diese Last annehmen, am Ende eine größere Leichtigkeit finden, wenn man diese Last loslässt.
Ja, spannend, dass du das sagst. Da fällt mir mein Lieblingszitat von Erich Fromm ein, der sagte, vielleicht sind die wirklich Gesunden die Kranken, also die sozusagen durch diese Krankheit, die sie haben, wachsen und dadurch sozusagen auch einen Blickwinkel sozusagen bekommen auf Leben. Und die sozusagen durchs Leben rennen und gar nichts mehr mitkriegen davon, sind wahrscheinlich die eigentlich Unglücklichen.
Dem habe ich ein ganzes Kapitel in meinem neuen Buch gewidmet. Dieses Zitat von Erich Fromm ist auch drin.
Echt?
Natürlich.
Ich habe es nicht gelesen, noch nicht, aber weil ich mich ja immer ganz wenig informiere, aber das ist ja ein Zufall.
Gibt ja keine Zufälle, denke ich fast. ich habe mich auch, das war für mich ein ganz bedeutender Satz im Leben. Ich habe irgendwann
Wahnsinn.
Das gelesen und gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Was, wenn es tatsächlich so ist, dass es ein Zeichen von Gesundheit ist, in diesem System nicht zu funktionieren.
Genau.
Die anderen haben sich irgendwie vielleicht einfach damit abgefunden oder so. Und es gab mir zum ersten Mal auch eine andere Perspektive auf mein Leiden. Es ging mir nicht immer gut im Leben, hatte ich ja schon gesagt, auch körperlich nicht. Ich hatte immer Probleme, auch immer Schmerzen. Aber was, wenn das eine gesunde Reaktion ist darauf, dass etwas in den Umständen total aus dem Ruder läuft? Vielleicht ist der Mensch nicht dafür gemacht, immer von 8 bis 16 Uhr auf Arbeit zu rennen und abends Fernsehen zu gucken. Vielleicht ist der Mensch nicht gemacht, unfassbare Möglichkeiten des Konsums zu haben. Vielleicht ist der Mensch für etwas anderes gemacht. Und vielleicht habe ich Gott sei Dank den Unfrieden in mir bewahrt, mich nicht damit abzufinden.
Genau.
Vielleicht ist es so einfach.
Wahnsinn.
Gell? Jetzt haben wir es gelöst.
Hammer, also super, also Wahnsinn. Gut. Jetzt kommen wir kurz zu dem, was du jetzt machst. Du hast ein zweites Buch geschrieben, was ich eben schon erwähnt habe. Und wie geht's jetzt weiter für dich?
Eine Mischung aus fließen und überraschen lassen und zielen. Im Moment bin ich im Fluss, deswegen hatte das ja auch gut gepasst, dass du in Heidelberg heute gelandet bist. Das Buch ist momentan nicht wirklich auf meinem Radar, muss ich jetzt mal zugeben. Ich habe es geschrieben, damit ist für mich erstmal ein Ziel erreicht. Mhm. Und jetzt seit ein paar Wochen bin ich wirklich im Fluss. Ich lasse die Sachen an mich heranspülen. Also im Moment ganz intensiv zwischenmenschliche Beziehungen wieder, die sich unfassbar vertiefen, Freundschaften. Die Liebe ist ein ganz großes Thema bei mir gerade. Oh, schön. Jetzt ist natürlich auch Frühling natürlich, ja, hier
Frühlingsgefühle in Heidelberg.
Also ich treibe, es gibt immer mal wieder Termine, auf die ich mich freue. Ich habe viele Veranstaltungen, also Lesungen, Vorträge, die ich gebe. Bin auch schon im Geiste so ein ganz kleines bisschen beim nächsten Buch. Mhm. Das erste Buch ist ja so die Flucht auf den Ozean. Mhm. Das zweite Buch ist so die Reise eigentlich, die spirituelle Reise hin zu mir selbst. Und ich bin so der Meinung, man kann erst bei sich ankommen, wenn man auch zu anderen Menschen findet. Und deswegen ist es konsequenterweise auch mein nächstes Buch, geht es um das Thema Liebe. Mhm. Und da bin ich auch schon so ein bisschen im Geist. Und ich schreibe ja nur über Dinge, die ich erfahre. Mhm. Das ist so meine Prämisse. Und da bin ich jetzt dabei, es neu zu entdecken, neu zu erfahren, mir Gedanken auch dann darüber machen zu dürfen. Ich fließe im Moment. Es ist verrückt, was passiert, was das Leben mir gerade liefert. Und eigentlich unspektakulär, aber irgendwie doch verrückt. Also ich kann das gar nicht so in Worte packen, gerade alles.
Toll. Superschön. Toll. Wir sind gespannt auf dein drittes Buch. Also bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank für deine schöne Geschichte. Jetzt habe ich für dich vorbereitet die Glückfinder-Fragen, die ich tatsächlich immer noch ablese, die ich dir gerne stellen würde. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Glücklich sein. Nichts anderes.
Wer glaubst du, ist für dein Glück verantwortlich?
Ich glaube, dass es auch hier die Mitte ist. Am Anfang sind wir kleine Kinder, wir sind junge Menschen, die auch sicher ein Stück sich ausliefern anderen Menschen, die abhängig sind von anderen Menschen. Aber wenn man erwachsen ist, wenn man wirklich reift, entdeckt man die Eigenverantwortung, man entdeckt die eigene wahre Macht über das Leben. Und so, glaube ich, bedeutet Erwachsenwerden auch, diesen Abhängigkeiten zu entwachsen. Das heißt, am Anfang ist man nicht allein für das Glück verantwortlich, aber als Erwachsener und wirklich reifer oder vielleicht auch weiser Mensch, vielleicht darf man das sagen an dem Punkt, entdeckt man die Eigenverantwortung wieder. Es ist beides. Und reifen wachsen ist für mich ein Weg hin zur Eigenverantwortung. Wie heißt es so schön? Zur Selbstermächtigung, glücklich zu sein.
Mhm. Danke. Spielst du Lotto?
Ab und zu mal, wenn da was zu entscheiden liegt, dann habe ich sogar immer so Glücksnummern, die gerade für mich präsent sind. Dann tippe ich das an. Aber es geht mir eigentlich gar nicht darum zu gewinnen. Also Geld hat in meinem Leben fast keinen so großen Rahmen mehr, dass ich Lottogewinn haben möchte. Überhaupt nicht. Aber manchmal aus Spaß irgendwie schon, um diesen Schein zu fotografieren und meiner Freundin zu schicken, mache ich das manchmal.
Ja. Schließt sich gleich die nächste Frage an. Macht Geld glücklich?
Jetzt zu sagen, es macht unglücklich, ist glaube ich auch nicht, das wäre wieder so ein Extrem. Natürlich ist es wichtig, im Leben auch mal ein paar Sicherheiten zu haben. Die kann Geld auch gewähren. Nur meine Erfahrung ist, und ich kenne beides im Leben, ich hatte absolut kein Geld, also ich war völlig abgebrannt. Ich hatte Phasen, in denen es mir sehr gut ging. Beides unterscheidet sich nicht wirklich voneinander. Meine Erfahrung ist, wenn man viel Geld hat, dann hat man andere Probleme. Man hat Angst, es zu verlieren. Oder man hat plötzlich Sorgen, krank zu werden. Also es ist mit allen Dingen im Leben so, man darf nicht dran klammern, wenn man es haben kann und wenn man auch Spaß dabei hat, Geld zu verdienen, gern, aber es sollte nicht der Lebensinhalt sein und man soll es aber auch nicht verteufeln. Das ist genauso extrem zu sagen, ich darf kein Geld haben, ich muss jetzt als Pilger ohne Geld durch die Welt laufen. Das ist das andere Extrem. Bewusst umgehen mit allem, was uns ins Leben gespült wird, auch Spaß daran zu haben. Und das ist mit dem für den Finanzfachmann, den Broker, der reich wird, genauso wie für den spirituellen Menschen, der einen spirituellen Weg geht. Auch das kann im Extrem nicht gesund sein. Wenn man aber Spaß und Freude daran hat, bewusst damit umgeht, geduldig ist, dankbar, sich hingeben kann, ja, dann gern, dann ist die Erleuchtung so wie Geld. Unterscheidet sich nicht wirklich. Würde ich so sagen.
Super. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil
mein Leben immer weniger weil kennt. Also ich muss nicht mehr alles verstehen wollen. Ich habe zu lange, zu intensiv alles nach einem Sinn hinterfragt. Mhm. Und weil ist ja eigentlich die Suche nach dem Grund. Mhm. Warum bin ich glücklich? Warum bin ich unglücklich? Ich habe aufgehört zu fragen. Ich nehme die Dinge oft, wie sie sind, wie sie kommen, und habe für mich entdeckt, dass ich verantwortlich für den Sinn bin, den ich meinem Leben gebe. Mhm. Das Leben ist das, was ich daraus mache. Und Sinn ist das, was ich dem Leben an Sinn gebe. Und so gibt es wenig Weil in mir. Es gibt viel Bauchgefühl, es gibt viel Intuition. Mhm. Und das ersetzt immer mehr das Weil und Warum. Und ich glaube, mit der Frage nach dem Warum und mit dem Weil beginnt dieser Prozess im Kopf einfach, der immer intensiver wird. Alles wird hinterfragt, alles wird beurteilt. Alles wird verwaltet, verstanden, aber nichts wird mehr gefühlt, erlebt, begriffen. Es gibt ein schönes Zitat vom Dalai Lama, der mal gesagt hat, Liebe wäre die Abwesenheit von Urteil. Und Urteil ist für mich auch so ein bisschen weil, warum, wieso, deshalb, darum. Ne? Mhm. Ich glaube, Liebe, Leben, Begreifen, Fühlen heißt einfach auch mal nichts fragen, keine Meinung haben, keine Wahrheit suchen. Gibt es überhaupt eine Wahrheit? Ne? Mhm. Einfach mal in der Wirklichkeit sein. Das, was wirklich ist, wenn man aufhört, drüber nachzudenken. Und das ist, glaube ich, der Grund, in Anführungsstrichen, warum ich glücklich bin. Mhm. Vom Kopfmensch zum Herzmenschenstück. Die Reise vom Kopf zum Herz, das ist ja bekanntlich die längste Reise im Leben.
Genau. Spannend. Wenn Zeitreisen möglich wären und du könntest deinem jüngeren Ich begegnen, was würdest du ihm sagen? Einen Satz, zwei Sätze, die du deinem jüngeren Ich sagen würdest oder als Ratschlag mitgeben würdest?
Gar nichts. Also das ist das Verrückte in meinem Leben. Das sind auch solche Fragen, wo ich es auch wieder reflektiert, also wo ich es auch selbst wieder bemerke. Ich hätte früher alles gern anders gemacht. Ich hätte irgendwie einen klugen Rat gegeben, irgendwelche Lottozahlen oder irgendwie so einen weisen Rat von wegen, lass die Finger davon oder geh eher den spirituellen Weg. Heute bin ich an dem Punkt, wo ich begreife, es hat alles so sein müssen, wie es war, damit ich jetzt hier bin und das alles so ist, wie es ist. Und es ist gut so. Es ist für mich, würde ich sagen, ja, vollkommen, ist ein gefährliches Wort, aber es ist gut, so wie es ist. Und wenn ich daran etwas ändern würde, würde ich es vermasseln. Und ich habe diesen langen Weg gebraucht. Ich bin heute dankbar, dass ich viele Dinge, die ich wollte, nicht bekommen habe. Das wird mir auch immer wieder vergegenwärtigt. Früher habe ich mir so vieles gewünscht. Und wenn ich mir heute vorstelle, Gott, was, wenn ich das gekriegt hätte? Oh Gott, das will. Und von daher, ich bin einen abartig verrückten Lebensweg gegangen. Also für mich kann ich das sagen. Und heute bin ich dankbar, dass dieser Weg auch so war. Denn heute bin ich hier. Also das reine Sein, die Dankbarkeit dafür ist eigentlich ja der Beweis dafür, dass es gut war.
Bombe. Sehr cool. Janice, wenn dich jemand finden möchte, findet er dich im Internet. Und zwar unter?
Einfach Google reinhauen. Frau rudert über Atlantik. Oder man geht auf meine Webseite.
Ich google deine Internetseite.
Row for Silence. Aber das, wenn ich das so im setz das irgendwo drunter, du schreibst das bestimmt.
Ich schreibe das auf die Seite und setz dann den Link zu deiner Homepage und
wer mich finden will, findet mich.
Absolut. Wenn ich, finde ich euch. Und das ist absolut lohnenswert, dich zu finden. Du bist ein ganz toller Mensch. Du hast noch Buchempfehlungen für uns. Bücher, die du empfehlen möchtest. Das sind zum einen deine eigenen. Und ich glaube, wir haben eins auf jeden Fall auch hier, das neue. Tada!
Glaube ich, da liegt es irgendwo her.
Genau, cool. Das heißt.
Freut euch nicht zu spät.
Genau. Warum?
Warum? Keine Ahnung.
Nein, warum? Das ist die Unterteile. Warum das zweite Leben beginnt, wenn man begreift, dass man nur eines hat.
Genau. Was heißt empfehlen? Ich glaube, es ist ein Buch, das sehr stark polarisieren wird. Es gibt Menschen, die kommen damit klar. Es ist ein Spagat zwischen Spiritualität, Philosophie und einem authentischen Lebensweg. Es wird einigen vielleicht gefallen, andere werden es grottenschlecht finden. Geht auf Amazon, lest euch die zwei Probekapitel durch und dann könnt ihr es bestellen, wenn ihr wollt.
Ich werde auf beide Bücher verlinken. Also erfreut euch nicht zu spät und auf tosende Stille. Genau. Gibt es noch ein anderes Buch, das du empfehlen möchtest, wo du sagst, könnte man gelesen haben?
Es gibt eine ganze Menge Bücher, die man gelesen haben kann, aber ich glaube...
Eins wird auf jeden Fall deine Bibliothek jetzt noch bereichern, das ist das Glückfinderbuch, das schenke ich dir.
Vielen Dank.
Als wunderschöne Lektüre, 14 Geschichten von Menschen, die ihr Glück gefunden haben aus dem ersten Jahr des Glückfinders. Ich sag an der Stelle ganz, ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Dass du dir die Zeit genommen hast. Mhm. War ein super tolles Gespräch. Ich hatte das große Glück, mit dir schon längere Zeit gemeinsam frühstücken zu können. Und wir werden uns jetzt noch ein bisschen unterhalten, worüber ich sehr froh und dankbar bin. Ich sag jetzt aber meinen Zuhörern danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Dir nochmal herzlichen Dank, liebe Janice. Und euch da draußen eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.